Zur Predigt möchte ich noch einen Text lesen aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 32. Matthäus 6, Verse 25 bis 32. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum, sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Danke, Ben, wir freuen uns auf deine gute Neujahrsnachricht.
Ja, gleich zweimal unter Druck gesetzt. Einmal auf die Zeit, gell, soll ich achten. Und gut soll sie sein, die Neujahrsansprache. Das sind für mich schon zwei Herausforderungen, würde ich sagen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr auch wisst, dass ich mich nicht beschränken lasse durch einen längeren Missionsberichtsteil. Es ist vermutlich lediglich eure Aufmerksamkeit, die ein wenig abgeht, aber wahrscheinlich nicht meine Zeit. Der Emanuel hat heute zu mir gesagt, am Morgen, dass meine Predigten sowieso nie lang wären. Also von der Hinsicht, ich finde, das ist ein gutes Statement. Ja, das neue Jahr hat begonnen. Mit diesem neuen Jahr habe ich mich entschieden, so ein Stück weit in den Ton der Lektion, der Sabbatschullektion auch mit einzustimmen und einen Text zu wählen, ja, der zum einen eben gut zur Lektion passt, aber zum anderen, glaube ich, auch gut in ein neues Jahr passt. Ich denke, dass wir diese Predigten über Vorsätze, die habt ihr schon gehört, ihr habt euch sicher auch schon angemeldet fürs Fitnessstudio für das nächste halbe Jahr. Ich denke, da muss ich euch nichts weitergeben für neue Vorsätze. Wir starten heute mit einem Thema, ja, dem Thema der Sorge. Eines reichen Mannes Feld hatte viel Frucht getragen und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Muts. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ja, haben wir ein Glück, dass wir heute keine Scheunen mehr bauen, dass wir keine Bauern mehr sind, dass wir keine Felder mehr bestellen, kein Korn mehr in Silos sammeln, haben wir ein Glück, dass wir hier nicht angesprochen sind, dass wir uns zurücklehnen dürfen und über dieses Gleichnis nachdenken können aus der Entfernung, oder? Was hat dieses Gleichnis mit dem Sorgen zu tun? Was hat es zu tun mit dem Text, den die Dagmar gerade für uns gelesen hat aus Matthäus 6? Nun, das Gleichnis hat das mit diesem Thema der Sorge zu tun, dass es unmittelbar dort steht, im Kontext geschrieben. Dort im Lukas 12 ist dieses Gleichnis aufgeschrieben, in den Versen 15 bis 21. Und im Anschluss an das finden wir diesen Text über die Sorge. Und der ist fast identisch mit dem, was wir gerade gelesen haben aus dem Matthäus-Evangelium. Dort die Verse 24 beziehungsweise 25 bis 32. Diese Aussage, die Jesus hier trifft, sorgt euch nicht um euer Leben. Was ihr essen oder was ihr trinken sollt, um euer Leib, was ihr anziehen sollt. In diesem Kontext steht dieses Gleichnis, das wir ja auch in der Lektion behandelt haben und gelesen haben, dieses Gleichnis von diesem reichen Mann, der darum besorgt war, für sein eigenes Leben Vorsorge zu treffen. Der Kontext für diese Sorgeverse ist interessant. Es geht sowohl im Lukas als auch im Matthäus-Evangelium um die Habsucht. Im Lukas 12, Vers 15, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, kommt ein Bruder zu ihm. Und er will, dass Jesus hier schlichtet, dass er sagt, dass er zwischen den zwei Brüdern das Erbe sozusagen gerecht aufteilt. Und daraufhin sagt aber Jesus, seht zu und hütet euch vor jeglicher Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und auch im Matthäus-Evangelium ganz ähnlich. Dort stimmt er ein im Vers 19 und sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge ist des Leibes Leuchte. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und dann kommt er zu dieser Aussage, bevor er dann einmündet in diesen Text, den wir gehört haben über die Sorge des Lebens. Er sagt dann, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vielleicht habt ihr es bemerkt in diesem Text im Matthäus-Evangelium, wie der anfängt, dort im Vers 25. Er sagt, darum sage ich euch. Als ob er Bezug nehmen will auf das, was er vorher gesagt hat, wo er von diesen Schätzen spricht, von den irdischen Schätzen, von den himmlischen Schätzen. Und dann geht er dort hinein und sagt, darum sage ich euch, Matthäus 6, 25, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt, was ihr anzuziehen habt. Und vermutlich könnten wir diese Liste erweitern. Vermutlich will Jesus unseren Blick auch nicht nur auf diesen drei Dingen belassen. Ich glaube, es geht ganz allgemein gesprochen um ganz viele Dinge in unserem Leben, um die wir Sorge tragen. Dinge, die wir mit Geld kaufen können, Dinge, die wir uns beschaffen können, um eben zu leben. Und für den einen fällt schon das ein oder andere in die Sparte des Genusses, für den anderen sind das Notwendigkeiten. Aber Jesus nimmt Bezug und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Und scheinbar will er damit auch sagen, dass die Sorge in gewisser Weise auch ein Dienst ist oder ein Dienen. Und sich die Frage stellt, wem diene ich mit der Sorge? Paulus scheint im Hebräer 13, 5 auf diese Passage zu reagieren. Dort wirkt es für mich wie eine Antwort auf die Rede Jesu. Er sagt dort, der Wandel sei ohne Geiz, begnügt euch mit dem Vorhandenen. Denn er selbst hat gesagt, ich will nicht verlassen noch versäumen. Sorgt euch nicht um euer Leben. Und mit diesem Gedanken der Sorge und des Dienstes, wem wir hier dienen, stellt uns Jesus gewissermaßen vor die Wahl. Er stellt uns vor die Wahl. Wir müssen entscheiden, für Gott oder gegen Gott. Geld und Reichtum, so scheint es nach diesen Versen hier, können dir dabei im Weg stehen. Weil durch den Reichtum dein Blick auf das Hier und auf das Jetzt gelenkt wird. In Matthäus 6 und auch in Lukas 12, eben diese Parallelstelle, kommt Jesus jeweils zum gleichen Schluss. Er mündet ein und sagt, Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Das ist das Fazit, die Conclusio aus diesen Gedanken des Sorgens. Und es scheint mir fast, als ob die Sorge und auch die Habsucht, diese Gedanken um die Schätze im Himmel und auf Erden, dass alles ein Guss ist, das zusammengehört, das gar nicht zu trennen ist, wenngleich wir häufig über diese Dinge getrennt sprechen. Wir sprechen über das Geld auf der einen Seite, über die Sorgen auf der anderen Seite, doch ich glaube, das scheint hier ganz eng miteinander verknüpft. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und Matthäus, er fügt im Gegensatz zu Lukas noch hinzu, er sagt, und nach Gottes Gerechtigkeit. Wirkt für mich fast wie eine Verstärkung. Eine Sache, die für mich hier deutlich wird, ist, Sorge um das Hier und Jetzt hat keinen Platz, wenn wir Gott vertrauen. Er sorgt für uns. Das entnehme ich dem Text, wenn ich das hier lese. Er hat das vorher gesagt, im Vers 31 in Matthäus 6. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. Denn nach all dem trachten, so ist hier übersetzt, die Heiden oder die Völker, die anderen, die außerhalb des Christentums stehen. Die beschäftigen sich mit diesen Dingen. Und dann sagt er, nein, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. Das soll anstelle der Sorge stehen. Doch was bedeutet trachten? Ich finde, das ist ein tolles Wort. Das gehört so zu diesen alten Worten, so wie wandeln. Das ist auch so ein altes Wort. Das hat so ein bisschen Moda an sich. Aber ich finde, das klingt schon toll. Und irgendwie scheint da auch mehr drin zu stecken als nur vielleicht ein Wort, das wir heute verwenden würden. Aber trachten. Ich denke dabei nicht an traditionelle Trachten, wie zum Beispiel so eine bayerische Lederhose. Ja, das ist ja auch eine Tracht, oder? Das scheint hier nicht gemeint. Wobei, vielleicht ist das Bild gar nicht so schlecht. Denn die Tracht, das kommt vom althochdeutschen Tracht, das, was man trägt, was man anhat, irgendwie scheint das vielleicht doch auch schon zu stimmen. Zu trachten, das Reich, nach dem Reich Gottes zu trachten. Interessanter Gedanke, oder? Nicht um die Kleidung, die wir tragen, die wir trachten, sollen wir uns sorgen, sondern um das Reich Gottes. Das Reich Gottes sollen wir tragen, sollen wir anziehen. Ob Jesus darauf angespielt hat? Ich weiß es nicht. Aber die Tracht Gottes findet sich dann vermutlich im Epheser 6. Die Waffenrüstung Gottes, das ist dann die Tracht Gottes. Trachten, nun, das Wort, das hier für Trachten verwendet wird, das kann auch mit Suchen übersetzt werden. Sucht nach dem Reich Gottes. Drei Textstellen sollen das verdeutlichen. Einmal in Matthäus 2, Vers 20. Es ist die Begebenheit, wo es um das Jesuskindlein geht. Sie sind ja geflüchtet vor der Herrschaft, vor Herodes. Und dann heißt es, dass sie wieder zurückkommen können, Matthäus 2, 20. Dort wird ihnen dann gesagt, Maria und Josef, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Die dem Kind nach dem Leben suchten. Passt jetzt hier vom Textfluss vermutlich nicht so gut, da ist Trachten schon besser, aber ich glaube, vom Sinngedanke ist das hier gemeint. Sie haben nach dem Leben gesucht, danach das Leben zu vernichten letztendlich. Und die danach suchen, die danach trachteten, sie sind jetzt nicht mehr da. Sie suchen nicht mehr nach dem Leben. Und so ist die Luft rein und sie können wieder zurück in das Land Israel. Matthäus 7,7, das kommt hier schon fast unmittelbar nach diesen Gedanken über die Sorge und über das, was wir gerade besprochen haben. Dort im Vers 7 ist das gleiche Wörtlein verwendet. Bittet, so wird euch gegeben. Trachtet, so werdet ihr finden. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Auch hier wird dieses Wort verwendet, das wir im Vers 33 des vorangegangenen Kapitels gelesen haben, im 6,33. Sucht, so werdet ihr finden. Und schon in diesen beiden Texten scheint eine ganz, ganz praktische, ganz, wie soll ich sagen, so eine Tunperspektive dahinter zu sein. Suchen, nach etwas zu schauen, nach etwas Ausschau zu halten, auf die Suche zu gehen. Dieser Begriff, der hat schon, finde ich, etwas ganz, ganz Praktisches, etwas, das sich bewegen will. Und dann gibt es noch eine dritte Textstelle in Matthäus 28, Vers 5. Und das ist dort am Grab von Jesus. Es ist interessant, diese drei Textstellen. Es gibt natürlich über das hinaus noch mehr Textstellen, die dieses Wort verwenden, aber ich habe in aller Kürze diese drei rausgesucht. Steht am Ende des Lebens Jesu oder sollen wir sagen am Beginn unseres Lebens, dort wo Jesus im Grab liegt. Matthäus 28, 5, beziehungsweise er liegt nicht mehr im Grab, müssen wir eigentlich sagen. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Auch dort dieses Wort des Trachtens, das ich persönlich stärker finde als suchen, aber letztendlich ist es dasselbe Wörtchen hier, das verwendet wird. Und es scheint auch nach diesen Texten hier mehr so eine Ausrichtung auch darzustellen. Es ist mehr als nur schnell nach einem verlorenen Gegenstand zu suchen. Es scheint mich im Kompletten zu bewegen, sowohl im Negativen, die Leute des Königs, die bestrebt waren, das Kind zu suchen, die es zu ihrer Aufgabe gemacht hatten, das Kindlein zu vernichten. Dieses Suchen, ja, bei Gott, dieses Bitten, Suchen, das Anklopfen. Und auch in Matthäus 28, die Frauen, die sich wie zu einer Lebensaufgabe gemacht haben, dort Jesus zu dienen, letztendlich ans Grab zu kommen, um ihn noch zu salben, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und es ist interessant, wie der Engel genau das hervorhebt. Er sagt: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Das scheint so im Zentrum dieser Aussage zu stehen, dass sie auf der Suche sind nach Jesus, ihm tatsächlich noch einmal zu begegnen, wenngleich sie dachten, dass er dort im Grab tot liegt. Bei einer Suche geht es um die Ausrichtung. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Schlüssel verlegt hast oder verloren hast. Wem galt deine ganze Aufmerksamkeit? Vermutlich dem Schlüssel. Da werden Gebete gesprochen, ja, werden keine Kinder geopfert, aber es geht schon in diese Richtung, oder? Da sind wir bereit, ganz schön viel dafür zu versprechen und uns zu überlegen: Mensch, komm, dieser Schlüssel, der muss wieder ans Licht kommen, der muss wieder herkommen. Schon mal auf der Autobahn geblitzt worden, mit mehr als 10 km/h vielleicht noch. Um was kreisen deine Gedanken? Schon mal eine Sache ganz fest haben wollen, etwas, das du dir ganz arg gewünscht hast? Nach was sehnte sich dein Herz? Jesus scheint mir deutlich zu machen, dort in diesem Abschnitt, wo es um das Geld geht, wo es um die Sorge geht: Nur wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht, nur wenn uns das Reich Gottes ganz erfüllt, kann Leben funktionieren. Nur im Licht der Ewigkeit, so meine ich, will er hier sagen, will auch unser irdisches Leben Sinn machen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Ein neues Jahr beginnt und damit vielleicht so einiges, was auf uns wartet. Da sind vielleicht neue Vorsätze, Gewichtsreduktion, weniger geizig zu sein, einen neuen Job zu finden, gesünder zu essen, zu seinen eigenen Kindern lieber zu sein. Und ich glaube, das sind alles ganz noble Ziele. Doch sie sind wertlos, wenn wir sie nur im Blick auf uns selbst haben. Wenn wir sie nur mit Blick auf uns selbst erreichen wollen. Ich denke, wir müssen Jesus hier nicht falsch verstehen. Er will uns nicht sagen, dass unser Hier und Jetzt nicht wichtig wäre. Vielmehr will er sagen, dass das Hier und Jetzt ohne die Perspektive auf das ewige Morgen keinen Wert hat. In all dem sollten wir nicht vergessen, Gott nicht nur einen Platz in unserem Leben einzuräumen. ihn nicht auch nur einfach zu einer Sorge zu machen, die Sorge um mehr Bibel lesen oder mehr beten, sondern dass wir ihn als denjenigen sehen, der über allen Dingen steht, auch über unseren Sorgen. Wie sagte Luther einmal, unsere Arbeit ist nichts anderes als Gottes Güter finden und aufheben, nichts aber vermögen oder erhalten. Wo Gott nichts hinlegt, da findet niemand nichts und sollte alle Welt sich zu Tode arbeiten und suchen. Wo Gott nichts hinlegt, da findet niemand nichts und sollte alle Welt sich zu Tode arbeiten und suchen. Ich glaube, das ist der Fokus hier in diesen Versen, dass Jesus uns sagen will, dass da jemand anders ist, der Sorge trägt. Dass ich nicht selbst Sorge tragen muss. Isabel Lilias Trotter wurde 1853 geboren. Ihre Mutter legte Wert auf Förderung von künstlerischen Fähigkeiten. In ihrer Familie gab es bereits einige Künstler und Maler. Und Lilias, ihre Tochter, sie war mit besonderem Talent ausgestattet. Sie war ein begabtes Mädchen. Als ihr Vater stirbt, ist sie 12 Jahre alt. Und ihr Glaube zu Gott, er hilft ihr über den Verlust hinweg. Sie kann sich bei ihm trösten, kann bei ihm Trost finden. 1867 reist sie mit ihrer Mutter nach Venice und trifft dort John Ruskin. John Ruskin, ein bedeutender Kunsthistoriker, Kunstkritiker seiner Zeit. Er selbst sagt später, einige Jahre nach dieser Begegnung mit ihr, sagt er, für eine lange Zeit vertrat ich in allen meinen Büchern die Meinung, dass außer in einer zierlichen und kleineren Weise Frauen nicht malen oder zeichnen können. Er sagt weiter, ich fange an, mich der viel erfreulicheren Überzeugung zu beugen, dass niemand sonst es kann. Ruskin hatte Lilias gesagt, dass sie die größte lebende Künstlerin sein würde, wenn sie sich ganz der Kunst verschreiben würde. Sie könne Dinge tun, die unsterblich seien. Lilias fühlt sich natürlich geschmeichelt, doch gleichzeitig spürt sie in sich einen Zwiespalt. Einerseits erkennt sie und auch andere das Talent, das sie hat und die künstlerische Begabung. Und andererseits ist ihr Herz von den vielen verlorenen Schafen bewegt, denen sie auf Londons Straßen begegnet. Durch ihre freiwillige Mitarbeit im damals noch jungen Welbeck Street Institute, einer Herberge für arbeitende Mädchen in London, kommt sie in Berührung mit bedürftigen Seelen. Sie erkennt die Not der Verirrten, sie nimmt sich unter anderem prostituierten Mädchen der Victoria Street an und aus dieser freiwilligen Teilzeitstelle wird schließlich eine Vollzeitstelle. 3 Jahre nach der Begegnung von Ruskin und Lilias ruft Ruskin sie im Mai 1879 aus London zu sich in das 450 Kilometer entfernte Brentwood. Er hatte die Entwicklung beobachtet und sie machte ihm Sorge. Er fürchtete, die Welt könne Lilias als Künstlerin verlieren. Und so versuchte er ihr ins Gewissen zu reden. Und nun ist sie vor die Entscheidung gestellt. Sollte sie ihr ganzes Leben der Malerei widmen? Sich selbst geben und Menschen durch ihre Augen die Welt betrachten lassen und dabei alles andere hinten anstellen? Ich meine, sie ist ja begabt. Sie kann malen, Gott gegebenes Talent. Und sie macht sich diese Entscheidung nicht leicht. Nach quälenden Tagen der Überlegung kommt sie schließlich zu dem Schluss, dass sie sich nicht der Kunst widmen könne und sich ganz dem Dienst Gottes verschreiben müsse. Und so schreibt sie, so klar wie das Tageslicht sehe ich jetzt, dass ich mich der Malerei nicht hingeben kann. Wie er, Ruskin, es meint und weiter zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu suchen habe. Und so kehrt sie zurück nach London von diesem Ausflug zu Ruskin und gibt sich ganz in die Straßenarbeit. Sie ist nach wie vor befreundet mit Ruskin und setzt auch ihre Kunst dort und da fort, malt so einige Dinge. Aber sie selbst sagt jetzt mit einer großen Unabhängigkeit der Seele. Im Mai 1887, also gut 8 Jahre später, hört sie in einer Sitzung über die Herausforderung der Auslandsmission in Nordafrika. Es wird von Menschen berichtet, die noch nie von Christus gehört haben. Sie verspürt den Ruf und verschreibt ihr Leben der Aufgabe, die Botschaft von Jesus den Menschen in Algerien zu bringen. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Sie bewirbt sich dort für diese Mission und sie wird abgelehnt aus gesundheitlichen Gründen. Sie reist trotzdem dorthin mit eigenen Mitteln und ohne, dass sie ein Wort der Sprache dort spricht. Ohne ein Wort Arabisch ist sie dann dort, im arabischen Teil Kaspers, einer alten Festungsstadt. Sie lässt sich dort nieder und beginnt ihre Arbeit. Und im Laufe der darauffolgenden 4 Jahrzehnte gründet Lilies Stationen entlang der Küste von Nordafrika an Orte, wo vorher noch nie eine europäische Frau war. Sie verbringt den Rest ihres Lebens dort, um den Menschen Jesus zu bringen. Im Jahr 1928 hat sie 13 Missionsstationen gegründet. Und sie hat mehr als 30 Arbeiter, die unter dem Namen Algier Mission Band vereint sind. Und letztendlich stirbt sie dann dort 1928. So klar wie das Tageslicht sehe ich jetzt, dass ich mich der Malerei nicht hingeben kann, wie er Ruskin es meint, und weiter zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu suchen habe. Ich glaube, es geht um das zuerst. Und so stellt sich die Frage, was steht in deinem Leben an erster Stelle? Um was kreisen deine Gedanken? Was hat Priorität? Und in der Frage um die Prioritäten können wir auch die Frage um die Sorge klären. Gibt es Sorgen, die in deinem Leben mehr Platz einnehmen als Gott? Sorgen um dein Morgen, Sorgen um Rechnungen, die nicht bezahlt sind, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um deine Familie. Auch all das reiht sich dort ein. Was nimmt Platz ein in deinem Leben? Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, nicht die Sorge macht den Jünger sorglos, sondern der Glaube an Jesus Christus. Nun weiß er, wir können gar nicht sorgen. Der nächste Tag, die nächste Stunde ist uns gänzlich entnommen. Es ist sinnlos, so zu tun, als könnten wir überhaupt sorgen. Wir können ja an den Zuständen der Welt nichts ändern. Gott allein kann sorgen, weil er die Welt regiert. Weil wir nicht sorgen können, weil wir so völlig ohnmächtig sind, darum sollen wir auch nicht sorgen. Wir maßen uns damit das Regiment Gottes an. Nur er allein kann sorgen. Es ist sinnlos, so zu tun, wie er sagt, als könnten wir überhaupt sorgen. Ein neues Jahr hat begonnen. Ziele? Sicher. Gottes Reich an erste Stelle zu stellen. Ich möchte es an meinem Leib tragen. Ich möchte, dass es Platz einnimmt an mir, um mich herum, von außen wie von innen. Gott entgegengehen, das möchte ich. Seinem Reich Platz geben, es suchen, danach trachten und mit ihm zusammenarbeiten. Noch ein Ziel? Ja, reich sein. Reich sein in der Fülle, die Gott schenkt. An Frieden, an Freude und an Zuversicht. Zuversicht, dass er kommen will, dass dieses Reich Gottes, dass es kommt. Dass es jetzt schon real werden darf, in mir drin, um mich herum. Dass ich spüren darf, es ist etwas, das nicht aufzuhalten ist. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Sorge sich auf das fokussiert. Dass ich umsorgt bin um das Reich Gottes. So wie eine Lilias Trotter, die ihr Talent sieht und das als Zwiespalt erlebt, aber die sich entscheidet, dem Reich Gottes Platz zu geben. Sie schreibt, Lilias Trotter, die ausgestreckte Hand des Glaubens auf Erden, die sich mit der ausgestreckten Hand der Kraft Gottes im Himmel vereint, das ist die Sorte von Glauben, die wir zu lernen haben bevor wir damit fertig sind. Ich wünsche uns, dass wir diese Hand Gottes greifen, dass wir unsere Hand ausstrecken, dass wir, so wie Jesus uns das hier ans Herz legt, in Matthäus 6 und auch im Lukas 12, dass wir dem Reich Gottes Platz geben. Dass das über allem steht, über all unseren Sorgen, über all unseren Nöten, ob sie positiv oder negativ sein, Sorgen um unser Geld und die Dinge, die wir besitzen, oder auch Sorge um die Dinge, die wir vielleicht nicht besitzen oder nicht haben. Er wird uns das alles hinzufügen. Das verspricht er uns im selben Zug. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott wird Sorge tragen. Und so möchte ich dich ermutigen, möchte ich aufrufen, dass du eine Entscheidung triffst am Anfang dieses Jahres. Entscheide dich für Gott oder gegen ihn. Das ist letztendlich die Einleitung zu diesen Sorgegedanken. Niemand kann zwei Herren dienen. Entscheide dich für Gott. Ich möchte dich dazu aufrufen, dass du Gottes Reich suchst, dass du danach trachtest. Ein Suchender und ein Trachtender bist. Einer, der Gottes Tracht trägt. Und ich möchte dich auch dazu aufrufen, dass du Gott deine Sorge gibst. Dass du dich von ihm versorgen lässt. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet für dich und auch für mich, für dieses neue Jahr. Gott mit dir. Amen.
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünden nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, Lass einfach los. Lass alles, was nichts ist, für deinen Gott zu groß.
Ich würde gerne noch ein Gebet mit euch sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, danke für dieses neue Jahr, in das wir uns wagen dürfen, das du uns schenkst. Du bist derselbe gestern, heute und auch morgen. Und in sich glaube ich, dass dieser Jahreswechsel vielleicht für dich gar nicht so bedeutend ist, wie wir das manchmal meinen. Aber du gehst mit uns in dieses neue Jahr. Du bist mit uns in unserer Zeit. Du möchtest uns begleiten und mehr als das uns auch versorgen. Du willst Sorge tragen für uns. Und so bitte ich dich, dass du uns Vertrauen schenkst, Vertrauen und Mut in dich, dass wir diese Sorgen, die uns beschäftigen, dass wir sie ablegen dürfen in deiner Hand. Mehr als das aber, dass wir weiterblicken als nur auf uns und unsere Sorge. Dass wir Sorge tragen für dein Reich auch. Herr, du hast alles vorbereitet. Wir können eigentlich gar keine Sorge dafür tragen, aber du möchtest uns mit hineinnehmen. Du möchtest uns die Hand reichen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und so wollen wir unseren Blick auf dich und auf dein Reich auch richten. Möge dieses neue Jahr für uns diese Ausrichtung, diese Gesinnung haben, dass wir dir die Hand reichen, um mit dir zusammenzuarbeiten. Dass wir bereit sind, loszulassen, die Dinge, die uns beschweren, auch die Dinge, von denen wir vielleicht meinen, dass sie uns Glück bringen oder uns vielleicht sogar geschenkt sind von dir. Dass wir all das hineinwerfen in die Schale und bereit sind, uns von dir gebrauchen zu lassen. Lass das unser Fragen sein, lass das unsere Perspektive, unser Suchen sein, zu fragen, was du von uns möchtest, wie wir dein Reich mitbauen können. Und Herr, so wünschen wir uns, dass du bald wiederkommst und uns zu dir nimmst. Danke aber, dass du auch hier jetzt, im Hier und Jetzt mit uns bist, dass du Sorge für uns trägst und auf uns schaust. In deinem Namen, Herr. Amen.